Bonjour und bienvenue zur Urlaubsfolge von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Es ist Sommer, die Inzidenz ist auf unter 50 gesunken, 45% der Franzosen sind geimpft, also haben die Erstimpfung. Okay, die indische Variante oder Delta-Variante beunruhigt, aber auch doch nicht so sehr. Man darf ja seit dem 9. Juni bis 23 Uhr draußen bleiben. Und seit dem 17.06., also seit heute, wo ich die Folge aufnehme, darf man sogar ohne Maske draußen rumlaufen. Jetzt bei der Hitze keine Masken zu tragen draußen ist auch nochmal eine Wahnsinnserleichterung. Eigentlich steht fast nichts mehr im Wege für euren perfekten Frankreich-Sommerurlaub, oder? Bevor ich direkt losstarte mit meinen Tipps und euch Lust mache auf dieses wunderschöne Urlaubsland, noch ein paar Infos über mich. Ich bin Felicia, werde dieses Jahr 30. Ich habe das Gefühl, ich sage die ganze Zeit, ich bin fast 30. Seit einem Jahr sage ich das, seitdem ich 29 geworden bin. Ich versuche mich wahrscheinlich schon so mental auf die 30 vorzubereiten. Dabei werde ich erst im Oktober 30. Aber nun gut, ich habe eine kleine Tochter, die ist 1, wirklich 1 und nicht fast 2. Ein Mann, der 3 Jahre jünger ist als ich, so wie viele deutsch-französische Paare, die sich im Studium kennengelernt haben, weil die Franzosen sind ja allgemein ein Jahr immer früher als wir Deutschen in der Schule, also kommen in dem Jahr, in dem sie 6 Jahre alt werden die eingeschult und viele sind sogar noch 5. Man hat ja auch ein Jahr weniger Schule, also zumindest für die, die so wie ich 13 Schuljahre hatten und nicht 12. Und die Franzosen haben ja 12 Schuljahre. Und viele Deutsche machen ja erstmal ein Jahr nach dem Abi nichts oder nicht nichts, aber machen ein freies soziales Jahr oder wie ich Work and Travel in Australien, der Klassiker. Und ja, wenn man dann direkt nach dem Abi weitermacht, also direkt von 17 bis 20 oder von 18 bis 21 den Bachelor und dann von 21 bis 23 den Master, bam, 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 dann zieht man alles direkt durch. Und ja, die Franzosen merken ja dann oft, jetzt sehr generalisiert, aber oft ist es ja dann so, scheiße, ich bin 30, ich habe mein ganzes Leben lang nur geschuftet, Schule, Studium, Arbeit, ich habe was verpasst im Leben. Und dann fliegen die Franzosen mit 30 nach Australien, da wo die Deutschen alle erst so 20 sind. Also es war wirklich so, als ich in Australien war, waren die Backpacker, die mit dem gleichen Visum da waren wie ich, also mit dem Work and Holiday Visum, die waren alle so, ja, die Deutschen waren alle so 18, 19, 20 und die Franzosen ja, wie gesagt, so 10 Jahre älter. Ja, jetzt bin ich schon direkt voll abgedriftet, fängt mal wieder gut an. Dieser Podcast ist ein Erfahrungsaustausch, also ein Rex, hat mal ein Bekannter neulich gesagt, also ein Retour d'expérience, könnte man sagen. Also ich teile hier mit euch meine Erfahrungen und ihr könnt auch mitmachen, wenn ihr auch selber Retour d'expérience, Rex habt oder Themenvorschläge oder Feedback. Schreibt mir am besten über Instagram, da heiße ich feli_in_paris und da kündige ich auch immer die nächste Folge an mit einem Ankündigungspost und da könnt ihr auch gerne was drunter kommentieren. Bei dieser Folge hier haben das auch einige gemacht und mir ein paar Tipps dargelassen, die ich euch im Laufe der Folge vorlese. Kurz zu dem, was euch erwartet in dieser Folge. Erstmal möchte ich euch ein paar allgemeine Infos zu Frankreich als Reisegebiet geben und euch erzählen, welche Regionen aktuell am beliebtesten bei den deutschen Touristen sind. Dann geht es um Flüge und Züge und Transportmittel allgemein. Dann kommen 16 Hinweise und Tipps von mir und auch von euch, vor allem zu dem Thema Gastronomie, aber auch allgemeine Höflichkeitsregeln in Frankreich. Die Schlösser der Loire, der Mont-Saint-Michel, der Eiffelturm, die Côte d'Azur, die Verdun-Schlucht und die vielen Lavendelfelder in der Provence, die Baie de Somme, Orléans, die Tour de France. Es gibt so viele wunderschöne Orte in Frankreich und so viele Dinge, die es zu entdecken gibt. Und ich könnte diese Folge in 30 Folgen unterteilen und hätte wahrscheinlich auch noch längst nicht alles erzählt. Frankreich hat wahnsinnig viel zu bieten. Es gibt so viele Gründe, herzukommen. Das Festival de Cannes, der Jakobsweg, der Mont Blanc. Nicht ohne Grund ist es das Land, das, wenn man sich die Zahlen der ausländischen Besucher anschaut, das wichtigste Touristenziel der Welt ist. Frankreich ist übrigens schon seit mehreren Jahren auf Platz Nummer 1 im Ranking der beliebtesten Reiseziele aller Nationen mit fast 90 Millionen Besuchern. Das sind zumindest die Zahlen von 2019 von Statista. Deutschland ist übrigens auch recht weit oben, laut Statista auf Platz 9. Im Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 steht Deutschland zwar auf Platz 3, aber wie auch immer, beide sind auf jeden Fall sehr weit oben. Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien, USA, Japan, China, das sind alles sehr beliebte Destinationen. Jeder fünfte Besucher in Frankreich ist schätzungsweise Deutscher. Und zwei Drittel sind inländische Besucher, also die Franzosen reisen auch wirklich viel im eigenen Land. Natürlich zieht viele Paris und das Umland an, die sogenannte Île-de-France, aber auch die Mittelmeerküste, zum Beispiel die Côte d'Azur und die französischen Alpen sind wichtige Urlaubsregionen, auch für die Franzosen. Im Juli und August ist ja hier Urlaubszeit und wenn man es nicht wirklich einmal mit eigenen Augen gesehen hat, dann hält man das für unmöglich, dass wirklich alle Franzosen in dieser Zeit, also es ist wirklich alles auf Standby, alle sind im Urlaub und sogar Restaurants oder Bäckereien sind geschlossen. Also in Paris ist wirklich alles zu im August. Das ist echt, ja, unglaublich. Wenn man es nicht wirklich einmal gesehen hat, glaubt man das nicht. Alle fahren in dieser Zeit weg. Was sind denn jetzt aber so die Gegenden, die vor allem die Deutschen in Frankreich interessieren? Ich habe für euch mal bei einem Aktivreiseveranstalter in Deutschland nachgefragt, wohin die Deutschen aktuell am liebsten so reisen, wenn es nach Frankreich gehen soll. Und Vanessa hat mir geantwortet.
Hallo, mein Name ist Vanessa. Ich arbeite für den Aktivreiseveranstalter Wikingerreisen und bin dort als Produktmanagerin für unsere Frankreichreisen zuständig. Wir bieten Wander- und Radreisen an, die man individuell oder in einer Gruppe mit Reiseleitung machen kann. Und derzeit verreisen die Deutschen am liebsten in die Bretagne. Und das liegt vor allem an der berühmten Krimireihe um Kommissar Dupin von dem Autor Jean-Luc Banalek, in der die Landschaft der Bretagne wunderschön beschrieben wird. Und ja, das hat zu einem regelrechten Hype geführt. Und ja, außerdem ist die Nachfrage nach unseren Korsika-Reisen sehr hoch, da sich diese traumhaft schöne Insel ihren wilden ursprünglichen Charakter bewahren konnte und einfach perfekt zum Wandern eignet. Andere beliebte Reiseziele sind bei uns das Périgord und Elsass.
Ja, super interessant. Das war mir jetzt auch neu mit Dupin. Ich kenne nur Lupin, also das Buch Arsène Lupin. Und vor allem habe ich auch die Netflix-Serie mit Omar Sy direkt durchgesuchtet, also die Lupin-Serie. Und warte jetzt schon sehnsüchtig auf die zweite Staffel. Die hatte ja auch einen sehr großen Erfolg, die Netflix-Serie. Hauptdarsteller ist Omar Sy, der ja bekannt geworden ist durch Ziemlich beste Freunde oder auf Französisch Les Intouchables. Und durch das Buch und den Schatz, der da in dem Buch Arsène Lupin beschrieben wird, ist ja auch Etretat in der Normandie ein richtiger Pilgerort für Lupin-Fans geworden. Die weißen Kreidefelsen und die Felsformationen da, vor allem die Alabasterküste. Da habe ich euch auch mal einen Artikel dazu von Geo verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ja, das ist legendär. Und wenn ihr Französisch könnt, habe ich euch auch mal einen Artikel zu dem von Vanessa beschriebenen Phänomen um den Bretagne-Hype verlinkt. Genauer gesagt zum Département Finistère und der Stadt Concarneau, wo sich eben in den letzten 10 Jahren die Touristenzahl wirklich verdreifacht hat durch den von Vanessa beschriebenen Krimi-Autoren. Und der Artikel ist auch ganz cool für die, die vielleicht gerade Französisch lernen. Das ist ein Artikel aus der Rubrik Zeit Sprachen, wo schwierige französische Wörter auch auf Deutsch übersetzt werden. Also wenn man mit dem Cursor da drauf geht, dann wird gleich die Übersetzung angezeigt. Und was ich auch spannend fand von dem, was Vanessa gesagt hat, das hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht, dass die Deutschen im Périgord und in der Dordogne, im Dordogne-Tal Urlaub machen. Das mit dem Elsass macht für mich irgendwie Sinn, weil es auch grenznah ist und man hat im Elsass ja auch direkt viel Natur und auch Weintäler und ja, also was den Wein angeht, gibt es da ja hauptsächlich Weißwein, Cremant d'Elsass, Riesling, Pinot Gris, Muscat oder Gewürztraminer, sagen die Franzosen immer, Gewürztraminer. Ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht, ich kenne es nur eben auf Französisch, Gewürztraminer. Und was das Périgord angeht, da sind die kulinarischen Spezialitäten zum Beispiel Gänsestopfleber, also Foie Gras. Da gibt es eher Rotweine in der Region, wobei es gibt auch Rosés, Weißweine und Dessertweine, wie den berühmten Montbazillac. Und schon die Römer schätzten die Weine der Region und im Mittelalter bauten die Mönche die Weinkultur weiter aus dort. Ich habe euch auch dazu mal einen interessanten Blogartikel verlinkt. Ihr merkt, heute sind ganz viele Verlinkungen. Die Weine des Périgord heißt der. Den findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Ja, also das Périgord ist auch einer der Orte, die auf meiner Bucketlist stehen. Ich will da unbedingt mal hin in die Höhlen, die da vor 15.000 Jahren bewohnt wurden und die man noch heute besichtigen kann. Aber erstmal ein paar Hinweise zum Thema Fliegen, Zugfahren und Autofahren in Frankreich. Es gibt über 50 Flughäfen in Frankreich. Im Vergleich zu Deutschland, Deutschland hat 28 Flughäfen, also grob die Hälfte. Frankreich ist auf jeden Fall sehr gut mit Flughäfen erschlossen. Der größte und wichtigste Flughafen, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, ist natürlich in der Hauptstadt Paris, der Charles de Gaulle Flughafen oder CDG. Genauer gesagt ist der in Roissy, also im Vorort im Norden von Paris, gefolgt von Paris-Orly im Süden von Paris. Es gibt auch noch zwei andere Flughäfen in der Nähe von Paris, einmal Beauvais, der ist ziemlich weit draußen sogar. Da muss man auch aufpassen, also man fährt, glaube ich, 1,5 Stunden mit dem Zug. Und den Militärflughafen Le Bourget. Da finden auch immer wieder Messen statt und das Gelände wird als riesige Ausstellungshalle genutzt. Auch die Flughäfen Nizza, Saint-Exupéry in Lyon und der Flughafen in Toulouse-Blagnac, der Flughafen in Marseille, der französisch-schweizer Flughafen Basel-Mühlhausen-Freiburg, der heißt wirklich so. Bordeaux und Nantes sind wichtige Verkehrsknotenpunkte in Frankreich. Und ich habe euch jetzt einfach mal schon wieder was verlinkt, und zwar von eMundo. Da sind alle Flughäfen verlinkt. Da seht ihr auch, wie ihr von dem jeweiligen Flughafen in die Stadt kommt, was es an Autovermietungen gibt etc. Und ihr kommt vor allem auch von da aus auf die offiziellen Websites zu den Flughäfen oder auch auf die Seite vom TGV zum Beispiel. Das ist ja der Schnellzug in Frankreich, also TGV ist ein Akronym für Train de Grande Vitesse, also Zug mit hoher Geschwindigkeit, wörtlich übersetzt, also vergleichbar mit unseren ICEs. Und was man auch wissen sollte, die Gleise werden in Frankreich erst circa 20 Minuten vorher angezeigt. Ich habe mal gelesen, dass das aus Sicherheitsgründen so ist. Aber wundert euch nicht, wenn das nicht auf dem Ticket steht. In Deutschland auf Zugticket steht das ja immer schon drauf, von welchem Gleis man losfährt oder auf dem Reiseplan. Aber ja, das ist auch was, man muss es einfach wissen, dass man es eben nicht vorher schon kommuniziert bekommt. Ja, erst eben am Bahnhof muss man dann auf der Anzeige schauen. Und ja, immerhin vermeidet man dadurch das, was in Deutschland ständig passiert, dass da immer Durchsagen kommen, dass es eine Gleisänderung gab. Das passiert in Frankreich dadurch eben nicht. Aber die Deutschen wollen ja klischee-mäßig immer schon alles vorher wissen und planen. Und ja, also dieses schon vorher planen ist auf jeden Fall mehr in der DNA der Deutschen als in der Franzosen. Sagt man das auch auf Deutsch? In der DNA? Das ist, glaube ich, jetzt rückübersetzt vom Französischen. C'est dans l'ADN des Allemands. Ich kenne mich ja jetzt hier natürlich am besten mit Paris und Umkreis aus und es ist nicht überall in Frankreich so. Das war ja auch einer der Hauptgründe für die Gilets Jaunes, für die Gelbwesten auf die Straße zu gehen, weil eben die Anbindung nicht überall so gut ist, vor allem in den ländlicheren Gebieten. Aber hier in den Großstädten auf jeden Fall kommt man wirklich gut überall hin mit RER und Metro. Ja, also gerade in Paris, man kann mit dem RER wirklich gut auch Tagesausflüge machen, zum Beispiel ins Disneyland. Disneyland ist ja nicht in Paris wirklich, also nicht intramuros, also innerhalb der Stadtmauern, wie der Franzose sagen würde, sondern in Marne-la-Vallée, also im Vorort Marne-la-Vallée. Aber wenn man da orientierungslos ist als Tourist, sind da auch überall immer so Mickey-Maus-Öhrchen auf den Anzeigen, also auf den Zuganzeigen Richtung Chissy, Marne-la-Vallée. Und zum Thema Autofahren möchte ich euch jetzt gerne mal einen Auszug aus dem Frankreich-Reiseblog 5 vor Flug, den ich euch auch verlinkt habe, vorlesen. Autofahren in Frankreich. Wer hier als Fußgänger einen Zebrastreifen überqueren will, steht eventuell etwas länger, denn angehalten wird nur, wenn der Fußgänger ein Handzeichen gibt. Beim Autofahren selber ist es dagegen üblich, Signale zu geben. Es wird deutlich häufiger gehupt als bei uns. Generell sind die Franzosen längst nicht so autoaffin wie wir Deutschen. Einparken nach Gehör ist normal und ein Kratzer im Auto, was soll's? Ja, das dachte ich mir auch vor ein paar Tagen, als ich zweimal direkt nacheinander die Stoßstange verkratzt habe. Aber ja, also das mit den Kratzern im Auto, man sieht eigentlich kein Auto, was nicht verkratzt ist, also zumindest in Paris. mein Onkel, der ist unser Dauerinsider mit meinem Mann Jerome, weil der fragt immer so super klischeemäßige Sachen. Stimmt es, dass der Franzose an sich mehr Geld für Essen ausgibt als für Autos, hat er mal gefragt. Und ja, es ist irgendwie schon ein bisschen was dran an diesem Klischee. Also es ist jetzt sehr allgemein gesprochen und ausgenommen vielleicht der Porsche-Fahrer, die es natürlich auch in Frankreich gibt, nicht so ein Statussymbol wie in Deutschland. Also man würde wirklich ja mehr Geld einfach für so fürs Leben ausgeben als für so Statussymbole. Und zu dem Thema Hupen und Fluchen, das ist vielleicht nicht ganz so krass wie in Italien, wo ich echt alle Schimpfwörter irgendwie im Auto bei meinem Freund Roberto, als ich mit ihm im Auto mitgefahren bin, gelernt habe, Kikazzo feil, was macht der Arsch und so. Aber ja, gestern war ich zum Beispiel mit meiner Mutter, die gerade zu Besuch ist, im Jardin de l'Acclimatation in Paris. Das ist quasi so eine Art Kinderparadies, kann man sagen. Und als wir da hingefahren sind mit dem Auto, war vor uns ein Autofahrer, der wahrscheinlich dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen hat. Die haben sich wahnsinnig gestritten und angeschrien und direkt Fenster runter. Und meine Mutter hat dann gefragt, was heißt Niki? Weil der eine hat gerufen, Nikta mehr. Also, wie kann ich das jetzt übersetzen? Fick deine Mutter. Und die hätten sich da wirklich fast geprügelt. Also es war echt wie im Film, diese Szene. Man fährt auch immer ziemlich nah auf. Also ich erinnere mich noch, als ich meinen Führerschein gemacht habe vor 8 Jahren in Bayreuth damals, als ich da studiert habe. Da war ich fast jedes Wochenende in Paris zu der Zeit, weil ich damals noch eine Fernbeziehung nach Paris hatte. Und mein Fahrlehrer damals hat mir immer gesagt, wir sind hier nicht in Paris. An der Ampel hältst du bitte so, dass du die Hinterreifen von dem Auto vor dir noch sehen kannst. Weil ich halt immer irgendwie zu nah aufgefahren bin, weil man das in Paris halt auch echt einfach so macht. Und apropos Regeln, über Rot gehen ist echt so ein Ding in Paris oder in Frankreich generell. Es gibt ja in den meisten Städten nicht wie bei uns Rot, Orange und Grün. Die meisten fahren bei Rot in Frankreich noch schnell drüber. Und 2/3 der Franzosen sagen übrigens in einer Studie, dass sie regelmäßig über Rot fahren. Das ist auch so geil. Also mit dem Auto wirklich. Und ja, das ist echt so, woran du deutsche Touris in Paris schon von Weitem erkennst, die deutschen Fußgänger bleiben stehen bei Rot. Immer und überall, sogar nachts, wo ja eh weniger Verkehr ist und wirklich alle über Rot gehen. Darüber hat sich mein Ex immer so lustig gemacht, weil da war mal in Bayreuth damals eine Baustelle und man konnte quasi als Auto gar nicht drüber fahren. Und die Fußgänger sind trotzdem bei Rot gehalten, bis es grün wurde, obwohl, ja, sie wie gesagt gar kein Auto hätte vorbeifahren können. Das war so für ihn irgendwie der Inbegriff der deutschen Disziplin und dass wir Deutschen alle Regeln befolgen. Und in Frankreich ist es eben ganz und gar nicht so. Ich habe da mal 2 lustige Artikel euch verlinkt von Le Parisien. Einmal Le Chiffre 120 Secondes, also 120 Sekunden. Und zwar geht es darum, dass mal überlegt wurde, die Betonung liegt auf überlegt, dass man an einigen Bus- und Straßenbahnkreuzungen die Wartezeit an der roten Ampel für Fußgänger auf 240 Sekunden, also 4 Minuten verlängert von 120 Sekunden, also von 2 Minuten, weil es da so viele Unfälle gibt. Aber das wurde dann nicht gemacht, weil in dieser Umfrage über 80% der Franzosen angeben, dass sie eh gehen, wenn es länger als 100 Sekunden rot bleibt. Also umso länger die Ampel rot bleibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Franzosen sowieso drüber gehen. Das fand ich sehr bezeichnend und sehr lustig, diese Studie. Und in Paris dürfen Fahrräder und Roller auch in Einbahnstraßen fahren oder auch, wenn es zweispurig ist, dann dürfen die auch manchmal in die Gegenrichtung fahren. Es steht aber auch immer dran. Also zum Beispiel bei diesem Einfahrtverbotenschild, also bei diesem roten, runden Schild mit einem weißen Strich durch, da stehen dann da so Ausnahmen drunter. Zum Beispiel interdit, also ne, verboten, sauf Vélo, außer Fahrräder. Ja, zum Sens interdit kann ich auch noch eine lustige Geschichte erzählen. Auch noch nicht lange her. Letzte Woche, als ich meine Mutter abgeholt habe, als sie am Gare de l'Est in Paris ankam, am Ostbahnhof, bin ich mit dem Auto auf den Place de l'Étoile zugefahren, also auf den Platz, auf den 12-spurigen Platz am Triumphbogen. Und dann habe ich total die Panik gekriegt. Ich bin darauf zugefahren, das erste Mal, alleine mit dem Auto irgendwie durch Paris. Und dachte mir, ich pack das nicht. Ich kam mir vor wie kurz vor der Geburt. Ich schaff das jetzt nicht. Und dann bin ich nach rechts auf die Busspur gefahren, um rechts irgendwo einzubiegen, egal wo. Aber überall stand Sens Interdit, also man konnte da nicht rein. Und dann musste ich halt wieder zurück und wirklich auf den Triumphbogen zu. Es war dann gar nicht so schlimm und es war auch tagsüber, also nicht so viel los. Es ist da ja immer viel los. Aber ja, jetzt auch durch Corona Es ist schon wirklich weniger geworden, zum Glück mit den vielen Autos in Paris, aber trotzdem natürlich Stress pur. Also Autofahren lernt man hier, glaube ich, schon ganz gut. Der zweite lustige Artikel, den ich euch verlinkt habe, da wird ein Franzose zitiert, der über Rotgehen als Nationalsport bezeichnet. Und in dem Artikel wird eine Studie besprochen, laut der die undiszipliniertesten Fußgänger in Frankreich in Marseille sind. Danach kommt Nizza und dann Paris. Den Artikel habe ich euch auch verlinkt. Falls ihr Französisch sprecht, schaut euch das mal an. Das ist sehr lustig. Der heißt On le fait tous, wir tun es alle. Einen Auszug daraus lese ich euch vor. Ah bon? Le feu n'était pas vert, monsieur l'agent? Also zu Deutsch. Ach, die Ampel war gar nicht rot, Herr Polizeibeamter. Peut-être en orange mûr ou à peine en rouge léger. Also vielleicht ein reifes Orange oder ein leichtes Rot. Sehr schöne Vokabeln finde ich hier auch. Ein reifes Orange. Orange mûr oder ein rouge léger. Leichtes Rot. Auf solche Vokabeln können auch nur die Franzosen kommen. Les automobilistes en tort sont souvent frappés de daltonisme. Also die Autofahrer, die im Unrecht sind sozusagen, leiden unter Rot-Grün-Schwäche. Also Daltonisme ist ja Farbenblindheit. So könnte man das Ganze natürlich auch beschönigen. Weiter geht's mit den 16 versprochenen Tipps, vor allem zum Thema Gastronomie, was auch kein Wunder ist, denn Frankreich ist natürlich bekannt fürs gute Essen. Und habt keine Sorge, dass die Franzosen nur Froschschenkel und Schnecken essen. Das ist definitiv ein Klischee. In den meisten Restaurants findet man das gar nicht auf dem Menü. Für Vegetarier ist es allerdings echt schwer in Frankreich. Und in Deutschland sind ja auch viel mehr Vegetarier und Veganer als in Frankreich. Eine Freundin erzählte mir letztens, dass durch die Corona-Krise sich die Vegetarierzahlen auch sehr stark vermehrt haben, was ich auch mega witzig finde. Es wird auf jeden Fall etwas besser in Frankreich, aber es ist immer noch eher so, dass es höchstens eine vegetarische Menüauswahl gibt und meistens hat man auch das Gefühl, man kriegt quasi nur die Beilage von dem ohnehin Fleischgericht oder man zahlt das gleiche, aber hat wirklich nur eine Sparversion von dem omnivorischen Gericht. Also ruft am besten vorher das Resto an oder geht in ein spezielles vegetarisches Restaurant. Es gibt immer mehr vegetarische Burger-Bars und so weiter, vor allem in den großen Städten. Dazu hört ihr auch in der Paris-Tipps-Folge noch einen Tipp. Aber jetzt erstmal allgemein zu Frankreich. Tipp Nummer 1. Wasser kostet nichts. Eine sogenannte Carafe d'eau kriegt ihr immer und überall und die ist umsonst. Es ist auch nicht ungewöhnlich oder unhöflich oder so, wenn man nichts weiter zum Essen dazu bestellt, also als Getränk. Das wäre ja in Deutschland undenkbar im Restaurant, also wenn man nur Essen bestellen würde ohne ein Getränk. Aber in Frankreich kann man das einfach so machen und eben eine Carafe d'eau dazu bestellen. Bevor ich euch Tipp 2 und 3 verrate, erstmal eine Sprachnachricht von Imke, die meine Tipps quasi schon ein bisschen vorwegnehmen.
Bonjour, ich bin Imke, ich arbeite als Französischlehrerin in Deutschland. In Frankreich habe ich insgesamt 1,5 Jahre gelebt und zwar in Paris und in Straßburg. Als ich in Straßburg gewohnt habe, habe ich sehr häufig eine ganz bestimmte Szene beobachtet. Und zwar war das meistens so 1:20, 1:15 und es kamen deutsche Touristen mit Wanderschuhen und Regenjacken in das Restaurant gestiefelt, setzten sich dann meistens von alleine hin, studierten die Karte und wurden dann sehr unfreundlich vom Kellner behandelt und in der Regel eigentlich auch meistens weggeschickt. Das haben die deutschen Touristen halt überhaupt nicht verstanden, waren dann meistens irgendwie ziemlich sauer und die Kellner waren auch oft not amused, würde man im Englischen sagen. Denen hat es auch nicht so gefallen. Der Hintergrund ist halt der, dass man in Frankreich mittags einfach zwischen 12 und 14 Uhr isst. Und ja, wenn man halt so kurz vor knapp kommt, bekommt man nicht unbedingt immer noch ein warmes Essen. Und das ist halt ja ganz anders als in Deutschland, denn da würde man auch um 14 Uhr auf jeden Fall noch warme Küche bekommen. Also da ist das Mittagessen ja viel länger gezogen. Es schließt sich auch noch ein ganz wichtiger Tipp daran an, finde ich. Und zwar, dass es mittags ja oft viel günstiger ist, in Frankreich essen zu gehen. Also plat du jour, das Tagesgericht, oder auch die Formule des Tages ist halt mittags meistens günstiger als abends. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch vielen Deutschen, die gerne ihr Mittagessen mögen und in Frankreich Urlaub machen, doch sehr entgegenkommt, dass man dann auch mittags was Warmes zu essen bekommt.
Imke hat es angesprochen. setzt euch nicht alleine hin. Das ist also Tipp Nummer 2. Höchstens in einer Bar, et encore, also in Cafés und Restaurants vor allem, bitte nicht einfach reinstolzieren, sondern vor dem Café warten oder im Eingangsbereich Blickkontakt zu einer Bedienung aufnehmen. Die gibt dann meistens schon ein Handzeichen, falls sie gerade noch beschäftigt ist. Und warten, bis man dann zu einem freien Tisch begleitet wird und sich hinsetzen darf. Und Tipp Nummer 3. Es gibt feste Essenszeiten in Frankreich. Und das ist zwischen 12 Uhr und 14 Uhr in der Regel und zwischen 19 oder 20 Uhr und 22 Uhr, jetzt mal so ganz grob gesagt. Dazwischen machen die Restaurants zu. Wenn das nicht der Fall ist, ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen. Dann seid ihr an einem kompletten Touri-Ort gelandet, wo kein echter Franzose essen gehen würde. Oder ihr seid in einem Fastfood-Restaurant, die machen natürlich auch nicht zu zwischen den Mahlzeiten, sag ich mal. Also McDonald's und Quick, die zwei Fastfood-Ketten in Frankreich, haben natürlich durchgehend geöffnet. Aber ich hoffe nicht, dass ihr da essen geht, wenn ihr in Frankreich seid. Als ich jetzt gerade 22 oder 22.30 Uhr gesagt habe, heißt das natürlich nicht, dass ihr dann rausgeschmissen werdet. Ihr könnt noch locker bis Mitternacht oder noch länger da sitzen, aber meistens kann man dann eben nicht mehr warmes Essen bestellen, weil irgendwann halt die Köche Feierabend machen. Ich glaube, die meisten Restaurants machen aber auch allerspätestens um 2 Uhr nachts dicht. Also zumindest ist es in Paris so. Kommt natürlich auch drauf an. Ich bin ja hier schon recht verwöhnt, weil wir in einer Großstadt leben. Als wir über Christi Himmelfahrt im Mai in der Normandie waren, gab es da kaum Lieferservices und kaum Restaurants. Es gab da nur Just Eat, nennt sich das. Das kannte ich vorher auch gar nicht. Das kommt natürlich auf die Region an, in der man sich gerade aufhält. Und die Restaurants waren auch noch wegen Corona geschlossen. Das heißt, wir mussten bestellen. Und da hat es ewig gedauert. Ich glaube, wir haben 3 Stunden auf unser Essen gewartet. Und dann hatte das Restaurant auch recht früh geschlossen. Gerade in der Corona-Zeit sind natürlich die ganzen Lieferservices explodiert. Hier in Paris ist es vor allem Uber Eats oder Deliveroo sowie Lieferando in Deutschland. Aber wie gesagt, das ist in jeder Stadt anders. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich vor 7 Jahren in Paris ankam und noch viel deutscher war als mittlerweile. Ich bin ja schon richtig einfranzösisch, kann man sagen. Und ich hatte um 18 Uhr richtig Hunger, so wie die Deutschen halt, ne, Abendessen. Ist ja auch normal in Deutschland, dass man dann schon bald Abend isst. Und stand vor einer Pizzeria und habe nicht verstanden, warum da alles dunkel war und habe mich gefragt, was ist denn los mit diesem Restaurant? Da stand auch kein Zettel dran oder irgendein Hinweis darauf, dass die Pizzeria geschlossen war, aber es war einfach zu früh. Um 18 Uhr sind bei uns ja in Deutschland die Restaurants voll, so wie in Frankreich um 21 Uhr. Tipp Nummer 4. Imke hat es schon erwähnt, es gibt Formül, sogenannte Formül. Und da gibt es unterschiedliche Formül. Also ihr kriegt quasi für einen fixen Preis, ich sag jetzt mal 20 Euro, das ist ein Richtwert, der in Paris realistisch ist. Dafür kriegt ihr dann zum Beispiel Entrée und Plat, also Vorspeise und Hauptspeise, oder Plat Dessert, Hauptspeise, Nachspeise, oder zum Beispiel für 24 Euro Entrée, Plat Dessert, also Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und da habt ihr dann eine gewisse Auswahl an Menüpunkten. 20 Euro oder 24, wie ich das jetzt hier in dem Beispiel einfach mal so gesagt habe, ist schon recht viel. Gerade mittags findet ihr wirklich ein gutes 3-Gänge-Menü für 15 Euro ungefähr. In Paris meine ich jetzt. Je nachdem, in welchem Viertel ihr auch gerade unterwegs seid. Was ich jetzt eigentlich auch gar nicht so viel finde. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch schon sehr an die Preise hier gewöhnt. Aber ich finde trotzdem, für das, was man kriegt, ist das eigentlich ein guter Preis. Tipp Nummer 5. Wo wir gerade über Preise sprechen und teuer oder nicht teuer oder das Empfinden darüber. Es gibt zum Beispiel Seiten wie La Fourchette, das gehört glaube ich zu TripAdvisor von The Fork auf Englisch, wo ihr euch Rabattcodes runterladen könnt und auch zu einer bestimmten Uhrzeit in einem Restaurant reservieren könnt. Also vor allem für die, die immer über die hohen Preise schimpfen in Frankreich. Ich glaube nicht, dass man in Deutschland für 15 Euro Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise bekommt. Korrigiert mich, schreibt mir bei Instagram. Die Franzosen kriegen ja auch oft Tiki Resto, sogenannte Tiki Resto, von ihrer Firma. Und das ist, sind, glaube ich, 8,60 Euro, die sie pro Essen Zuschuss bekommen. Je nachdem, wo man ist, muss man dann manchmal wirklich nur ein paar Euro aus eigener Tasche zahlen für ein gutes Mittagessen. Das ist einer von vielen Gründen, warum die Franzosen alle in der Mittagspause auswärts essen. Und das ist eigentlich kein Klischee. Es gibt aber auch meistens keine betriebsinternen Kantinen. Aber zurück zu den Tipps. Essen gehen ist nicht unbedingt teurer als in Deutschland. Man muss nur wissen, wie und wo. Und dann gibt es eben auch Rabattcodes, nach denen ihr mal schauen solltet. Bei La Fourchette sieht man auch die Bewertung des Restaurants. Das finde ich manchmal ganz hilfreich, weil meistens will man ja nicht, wenn man jetzt gerade an einem Ort ist, gerade als Tourist, wenn man sich zum Beispiel gerade das Marais anschaut und dann auch in der Nähe dort essen gehen will. Man möchte ja jetzt nicht unbedingt noch ans andere Ende der Stadt fahren oder zurück Richtung Hotel. Und dann kann man eben schauen über die App, wo gerade in der Nähe was frei ist und aber auch, wie das Restaurant bewertet wird. Wenn man jetzt sich für 20 Uhr beispielsweise einen Tisch reserviert, gibt es da auch so eine halbe Stunde Kulanz. Also wenn man jetzt erst um 7:45 da ist, weil man sich noch verlaufen hat oder weil man doch noch in irgendeine kleine Boutique gegangen ist auf dem Weg dahin, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Die Franzosen nehmen das ja eh nicht so genau mit den Zeiten. Es gibt ja diese berühmte Viertelstunde. Also wenn man eine Viertelstunde zu spät kommt, dann ist man pünktlich. Es ist übrigens sogar unhöflich, wenn man zum Beispiel um 19 Uhr zum Essen eingeladen ist bei jemandem und dann wirklich, so typisch deutsch eben, um 19 Uhr oder womöglich um 6:45 da an der Tür klingelt. Da hat der Gastgeber meistens noch gar nichts vorbereitet und man bringt ihn damit eigentlich eher in Stress. Also ich sage das jetzt, weil das schon öfter vorgekommen ist, dass wir wirklich ganz pünktlich irgendwo waren und das macht man eigentlich eher nicht. Das mit der App schreibe ich euch übrigens auch nochmal in die Folgenbeschreibung, ohne dass ich hier jetzt groß Werbung machen will. Es gibt bestimmt auch noch gute Konkurrenten, aber das ist eben die App, die ich zumindest für Paris empfehlen kann. Tipp Nummer 6, und das hat auch noch was mit den Zeiten und günstigeren Preisen zu tun. Nutzt die Happy Hour. Meistens fängt die so um 16 Uhr an, manchmal auch erst um 17 Uhr oder um 18 Uhr. Kommt wieder ganz drauf an, wo ihr seid. Wahrscheinlich ist es auch wieder in jeder Stadt anders. In Paris ist es jedenfalls so, dass es dann oft eine Happy Hour gibt, bis 20 Uhr oder 21 Uhr zum Beispiel. Und dann kostet die Pinte, also der halbe Liter Bier, zum Beispiel nur 4 oder 5 Euro und maximal 6. Apropos Bier, wenn man Endemie sagt, ist das kein halbes, wie die Bayern sagen würden, also ein halber Liter Bier, sondern Endemie sind 25 Zentiliter. Also wenn die Franzosen ein halbes sagen, dann meinen sie wirklich ein kleines Bier. Ansonsten ist es eben une pinte, also dann ein halber Liter. Imke hat mir auch zu diesem Thema noch eine lustige Sprachnachricht gemacht. Ihr Vater hat nämlich mal vergeblich in Paris große Bierflaschen, also 50 Zentiliter, gesucht.
Ja, ansonsten hat mein Vater noch als Hinweis, dass man in Frankreich ja nur so kleine Bierflaschen bekommt, also nur mit 0,25 Litern Inhalt und nicht diese großen deutschen Bierflaschen. Man braucht die quasi auch gar nicht suchen als deutscher Touri im französischen Supermarkt, die gibt's halt einfach nicht.
Noch eine letzte Sache zum Thema Alkohol. Wenn man Wein zum Essen bestellt, ist es oft so, dass man empichet de vin bestellt, also offenen Wein in einer Karaffe. Man kann sich dann aussuchen, wie viel Zentiliter oder man sagt eigentlich meistens für wie viel Personen, also empichet pour une personne zum Beispiel für eine Person ou pour deux personnes für zwei Personen. Auch wenn man eine Flasche bestellt, ist es dann oft so, dass man die 0,75 Zentiliter sind das ja meistens in einer Weinflasche, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann wird das oft in einem pichet de vin serviert. Oder wenn man zum Beispiel nur zwei Gläser bestellt, dann kriegt man auch eben so einen kleinen Weinkrug. Tipp Nummer 7. Geht nicht an Straßenecken essen. Da ist das Bier meistens doppelt so teuer wie in der Bar nebenan oder zumindest viel teurer. In Paris ist das definitiv so. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, dass man dazu tendiert, immer direkt auf das Café an einer Ecke zuzugehen. Ich glaube, das ist irgendwie psychologisch so, ich weiß es nicht. Man ist müde, ist die ganze Zeit rumgelaufen und tendiert dazu, ja, vielleicht einfach ins nächstbeste Restaurant zu gehen und das ist dann meistens auf der Ecke oder man bemerkt vielleicht die Eckrestaurants eher. Ihr müsst mal darauf achten, wie viele Leute bei Eckrestaurants stehen bleiben und wie wenige in dem Restaurant daneben, obwohl das wirklich meistens nur 5 Schritte weiter sind, bis zur nächsten Kneipe oder Restaurant oder Café. Und apropos Café, es geht gleich weiter mit Tipp Nummer 8. Bestellt nicht einfach Kaffee, ohne zu wissen, was ihr da bestellt. Sonst wundert ihr euch vielleicht, dass ihr 8 Euro für einen normalen deutschen Kaffee mit Milch zahlt. Dabei habt ihr einen Kaffee au lait bestellt und wundert euch, dass die Leute um euch herum vielleicht ein anderes Getränk trinken. Dabei Haben die vielleicht auch einen Kaffee bestellt? Ich habe euch mal bei Instagram ein Kaffeelexikon verlinkt von Paris-Insights, von dem Account. Und das habe ich euch auch schon im Story-Highlight Touri-Tipps abgespeichert. Wenn ihr in Frankreich einen Kaffee bestellt, also un café, dann ist das in der Regel ein Espresso. Un café allongé ist quasi das, was unserem deutschen Kaffee am nächsten kommt. Also en café oder en café court, einen kurzen Kaffee sozusagen, das ist ein Espresso. Gestern war ich zum Beispiel mit meiner Mama, die ja gerade in Paris ist, in einem Café im 16. Das ist schon eins der teureren Viertel in Paris. Wir kommen auch nochmal in der Paris-Folge darauf zu sprechen. Da hat der Kaffee 1,30 am Tresen gekostet und 2,50 Euro en terrasse, wo wir ihn getrunken haben. Das ist schon recht teuer. Also 1,30 an der Bar ist schon, ja, ist schon ein Hinweis darauf, dass es eher ein teureres Kaffee ist. Ihr könnt euch auch immer gut an den Kaffeepreisen orientieren. Also wenn jetzt der Kaffee ungefähr 2 Euro kostet en terrasse, dann wisst ihr, dass das Essen ja auch so um die 20 Euro, sage ich mal, für einen Salat kostet oder so. Wenn ihr also nicht genau wisst, ist das jetzt teuer, dieses Café oder Restaurant oder Brasserie oder wo ihr gerade seid, dann orientiert euch an den Kaffeepreisen. Ein Café allongé ist also ein Espresso mit doppelter Dosis Wasser, also das, was die Deutschen ja gerne trinken. Es gibt aber auch Deca, also einen koffeinfreien Espresso. Un café serré, das ist ein sehr starker Espresso, quasi einen doppelten Espresso. Ristretto sagt man, glaube ich, dazu auf Italienisch. Un café américain, da ist noch mehr Wasser drin, also quasi ein verlängerter Café allongé. Dann gibt es aber auch den Café noisette, also ein Espresso mit etwas Milch drin. Und wenn man ein Café noisette bestellt, ist es auch viel, viel günstiger, als wenn man direkt einen Milchkaffee bestellt, der dann irgendwie 3 oder 4 Euro mehr kostet. Also wo man dann auch wirklich mal in Paris locker 6, 7, 8 Euro für einen Milchkaffee zahlt, der auf Französisch Café Crème heißt. Da ist dann mehr Milch drin als Kaffee. Einen Cappuccino, klar, ich glaube, jeder weiß, was ein Cappuccino ist, also ein Kaffee mit Milchschaum, da ist mehr Kaffee als Milch drin. Und dann gibt es ja auch noch zum Beispiel den Mokka, also eine Mischung aus Kakao und Kaffee. Tipp Nummer 9. Ganz wichtig, es gibt 3 Preiskategorien. Ich habe es gerade angesprochen, dass wir draußen en terrasse saßen und da 2,50 Euro für unseren Kaffee gezahlt haben. An der Bar hätte es, wie gesagt, 1,30 Euro gekostet und im Café hätte es, ich weiß gar nicht, ich glaube 1,70 oder was gekostet. Also es gibt 3 unterschiedliche Preiskategorien. Zumindest ist das in Paris ganz typisch, weil man sich eben an der Bar nicht hinsetzt und dann da am Tresen steht und nur eben seinen Kaffee schlürft und ein Croissant dazu isst, um mal beim Klischee zu bleiben. Aber es ist auch wirklich was da dran. Und dann geht man weiter zur Arbeit und man war eben nur 10 Minuten in dem Café. Tipp Nummer 10. Zahlt gemeinsam, teilt eure Rechnung. Bitte nicht auf, wie Deutsche das so machen. Das ist echt super peinlich. Also mir ist es mittlerweile super peinlich. Ich habe da auch schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, auch beruflich. Bitte zahlt nicht einzeln. Das wirkt wirklich für die Franzosen so kleinlich und es ist extrem unhöflich und vor allem auch unüblich. Also es ist alles andere als französisch. Ein Beispiel. Ihr seid zu 5 im Restaurant, es kostet 100 Euro, dann teilt ihr 100 durch 5, also zahlt jeder 20 Euro. In Deutschland ist es ja oft so, dass man dann eine eigene Rechnung bekommt, wenn das Essen zum Beispiel 14 Euro gekostet hat mit Getränk und der andere hat aber vielleicht noch was dazu bestellt und hat sein Essen hat 23 Euro gekostet. Ja, mein Gott, dann ist das so. Also das wirkt für die Franzosen zumindest sehr geizig. Das ist so dieser typische deutsche Geiz. Nein, ich habe aber das und das gegessen und getrunken und das zahle ich jetzt auch. Und in Frankreich wird es einfach ja gerecht quasi aufgeteilt, auch wenn dann vielleicht einer was mehr hat, ein Getränk mehr oder vielleicht noch ein Dessert genommen hat und ihr selbst habt kein Dessert gegessen. Also so ist es zumindest in der Mittagspause, wenn man unter Kollegen zusammen essen geht. Und ja, auch bei den Touristen ist es, ich sag mal, schlecht angesehen, wenn man da eine extra Rechnung verlangt. Tipp Nummer 11. Lasst das Trinkgeld, also die Münzen auf dem Tisch, liegen. Rundet nicht auf beim Zahlen. Wieder eine typische Szene, es ist gerade echt praktisch, dass meine Mutter in Paris ist und mir diese ganzen Tipps deswegen so umso bewusster werden. Wir saßen im Café, haben 2 Aperol Spritz zur Happy Hour getrunken. Ein Aperol Spritz hat 7 Euro gekostet in einem super schicken Viertel, also es ist schon recht teuer. 14 Euro hat es also gekostet. Meine Mama legt 20 Euro auf den Tisch und sagt zu mir, sag der Kellnerin 15 Euro. Und ich dachte mir, hä, es kostet doch 14 Euro. Warum soll ich ihr jetzt sagen 15? Und dann ist mir wieder eingefallen, dass man das ja in Deutschland so sagt und dann kriegt man 5 Euro wieder raus. Also die Kellnerin gibt einem dann 5 Euro zurück. In Frankreich ist es so, man lässt sich genau das Geld zurückbringen, was die Kellnerin in dem Fall einem schuldet. Um bei dem Beispiel zu bleiben, hat sie mir dann einen 5-Euro-Schein zurückgegeben und ein 1-Euro-Stück auf so ein kleines Schälchen gelegt. Und das machen die meistens so, ihr müsst mal drauf achten. Manchmal geben sie dann zum Beispiel auch 2 50-Cent-Stücke, damit man eben dieses Kleingeld in den Schälchen liegen lassen kann. Und noch eine Sache zum Thema Trinkgeld. Das Trinkgeld ist im Service inbegriffen. Also da ist schon ein gewisser Prozentsatz für den Service mit eingerechnet. Also gebt nur Trinkgeld, wenn ihr wirklich zufrieden wart. Um bei dem Cocktailbeispiel zu bleiben, wir haben dann den 1 Euro liegen lassen, weil wir auch wirklich zufrieden waren mit dem Service. Aber 1 Euro Trinkgeld ist jetzt für den Apéro, den wir da zu uns genommen haben, schon recht viel. Also wenn man da noch so ein paar Münzen übrig hat im Portemonnaie, kann man die natürlich gerne da lassen. Freut sich natürlich jede Kellnerin und jeder Kellner drüber. Aber es gilt nicht die 10%-Regel. Also wenn man 2, 3 oder sogar 4 Euro gibt, ist das schon richtig viel. Vergesst die 10%-Regel in Frankreich. Natürlich freuen sich die Franzosen, weil die Deutschen dann immer besonders viel Trinkgeld geben, weil sie meistens nicht wissen, dass es die 10%-Regel nicht gibt. Aber wisst, dass die Preise schon höher sind im Restaurant, weil eben Service mit inbegriffen ist. Christina hat mir bei Instagram auch das mit den Münzen geschrieben. Ich lese euch jetzt mal ihren Tipp vor, weil da ist auch noch ein anderer Aspekt mit drin, den ich bisher noch nicht genannt habe. Zum Thema Urlaub in Frankreich fällt mir ein, dass man den Deutschen oft sagen muss, dass man im Restaurant am Ende nicht mit Scheinen bezahlt und stimmt so sagt, sondern am besten mit Kreditkarte bezahlt und am Ende Münzen auf dem Tisch als Trinkgeld liegen lässt. Meinen Eltern ist diese Prozedur immer noch unbegreiflich, vor allem weil sie meist mit 500 Euro Bargeld angereist kommen. 500 Euro, ja, das hätte auch meine Oma sein können. Damit komme ich zum Tipp Nummer 12. Wenn ihr mit Karte zahlt, was man in Frankreich ja eigentlich immer macht, dann Achtung, um mal ein deutsches Wort hier zu verwenden, was jeder Franzose kennt, Achtung, Achtung. EC-Karte gibt es in Frankreich nicht. Ich weiß auch gar nicht, in welchem anderen Land es überhaupt eine EC-Karte gibt oder ob das ein komplett deutsches Ding ist. Ich war noch nie in irgendeinem Land, wo man mit EC-Karte einfach so zahlen konnte. Visa oder Mastercard ist das, was in Frankreich gut funktioniert. Es kann sein, dass ihr mit EC-Karte zahlen könnt, in manchen Geschäften geht's, aber es ist eigentlich recht unüblich. Also es kann auch gut sein, dass in Restaurants das eben nicht klappt, dass ihr mit eurer EC-Karte zahlen könnt. Die Franzosen zahlen, wie schon angedeutet, alles mit Karte, sogar Kaugummi im Supermarkt, also wirklich 1-Euro-Beträge. Wobei in Bäckereien kann man manchmal erst ab 1 Euro mit Karte zahlen, dann nehme ich immer eine Tradition zum Beispiel, statt einem normalen Baguette, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, auf den Unterschied zwischen Baguette und Tradi. Und ich laufe meistens ohne Kleingeld rum. Also ich bin da wirklich schon sehr französisch geworden sozusagen. Passend dazu noch eine Nachricht von Imke, die mir geschrieben hat, ich habe in einem Quick, das ist ja sowas ähnliches wie McDonald's, mal circa 16 Euro mit einem 50-Euro-Schein bezahlt und die ganze Equipe, also für die, die kein Französisch können, das ganze Team, in die Verzweiflung getrieben, weil sie nicht wechseln konnten. Am Ende habe ich eine Papierrolle mit 20 1-Euro-Münzen bekommen. Ja, damit wäre ich auch schon beim Tipp Nummer 13. Wenn Bargeld, dann kleine Scheine. Ja, und da fällt mir gerade noch ein, wenn ihr Bargeld abhebt, dann am besten kleine Scheine sozusagen. Also der Geldautomat fragt euch immer, wenn ihr 50 Euro abhebt, wie viele 5 oder 10 oder 20 Euro Scheine ihr haben wollt. Und ihr kommt in Frankreich wirklich mit den kleinen Scheinen weiter. Es wird übrigens schon ab 50 Euro in den Geschäften überprüft, ob es sich um Falschgeld handelt. Mit allem drüber wirst du angeguckt, als wärst du kriminell. Einer hat mich mal angeguckt, als hätte er zum ersten Mal im Leben einen 100-Euro-Schein gesehen und sich dann geweigert, dass ich damit zahle und hat mich dann gefragt, ob ich nicht eine Karte hätte. Ja, in Deutschland ändert sich das, glaube ich, gerade auch. Da kann man jetzt immer mehr mit Karte zahlen, vor allem seit der Corona-Zeit. Aber in Frankreich ist dieses Sans Contact, also Contactless, wo man einfach die Karte hinhält an das Kartenlesegerät, das ist schon seit sehr vielen Jahren hier sehr beliebt. Und das wurde jetzt auch zu Corona-Zeiten erhöht. Also vorher konnte man je nach Bank nur bis 20 oder 30 Euro mit Contactless bezahlen. Und das wurde jetzt in der Corona-Zeit auf 50 Euro erhöht. Tipp Nummer 13 ist etwas allgemeiner, nicht nur auf Restaurants bezogen. Sonja aus der Facebook-Gruppe Deutsche, die in Frankreich leben, hat geschrieben, nachdem ich den Aufruf gemacht habe, habt ihr noch Tipps für die perfekte Frankreich-Reise? Ein wichtiger Tipp. Wer in Frankreich in den Urlaub kommt, der sollte sich auch den hiesigen Gegebenheiten und Gepflogenheiten anpassen und möglichst wenigstens bitte, danke, guten Tag, auf Wiedersehen auf Französisch sagen können. Oh ja, das mit dem Bitte ist was, was mir auch wirklich oft auffällt, dass die Deutschen vor allem oder auch generell Touristen das nicht genug sagen, weil die Franzosen sagen ständig s'il vous plaît. Also wenn man jemanden sieht, sagt man ja s'il vous plaît. Wenn man jemanden duzt, s'il te plaît. Im Café sieht man jemanden. Das heißt, wenn man jetzt einen Kaffee bestellt, dann sagt man nicht einfach un café, sondern un café s'il vous plaît. Wenn man es nicht sagt, sagt meistens der Kellner einem, dass man noch s'il vous plaît sagen soll. Also man wird hier manchmal so ein bisschen erzogen. Im Deutschen gibt es ja auch dieses ich hätte gern und dann würde man nicht noch zusätzlich bitte sagen. Also wenn man jetzt in der Bäckerei 3 Brötchen bestellt, dann sagt man ich hätte gerne 3 Brötchen und man würde nicht unbedingt sagen ich hätte gerne bitte 3 Brötchen. Aber in Frankreich ist es eben so, dass wenn man das nicht sagt, das einfach extrem unhöflich ist und ja, als würde man dem Kellner, um es jetzt mal übertrieben auszudrücken, das so hinrotzen, einen Kaffee. So, holen Sie mir jetzt mal einen Kaffee. Und dementsprechend wird man dann auch behandelt. Man kann es, wie gesagt, nicht oft genug sagen. Es gibt da so eine lustige Szene von Les Rital à Paris, also Rital ist das Schimpfwort für die Italiener, sowie Les Schle für die Deutschen. Und diese Überhöflichkeit der Franzosen, dass sie eben ständig s'il vous plaît, merci, pardon, excusez-moi und so weiter sagen, das wird da so ein bisschen verarscht, weil ja, man sagt wirklich auch Pardon, wenn man gerade dabei ist, jemanden zur Seite zu schubsen oder man quetscht sich noch in die Metro und sagt excusez-moi und das wirkt dann natürlich überhaupt nicht höflich, sondern man denkt sich dann, was bist du denn für jemand? Schubst mich hier zur Seite, aber tust so, als wärst du dabei mega höflich. Das ist sehr pariserisch, was ich gerade beschreibe. Les Rital à Paris, also die Italiener in Paris, Italiener in Anführungsstrichen, da gibt es eine lustige Szene. Ich verlinke euch diese Szene auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Da kommt der eine von den beiden Darstellern gerade von einem Bewerbungsgespräch und will erstmal ein Bier trinken gehen. Geht in eine Bar, stellt sich da hin und sagt une pinte, also ein halber Liter Bier. Ne? Also hatten wir ja gerade das Thema une pinte und un demi. Er bestellt also une pinte. Der Kellner zapft das Bier einfach weiter, ignoriert ihn komplett und macht weiter, als hätte er es nicht gehört. Also wiederholt der Italiener une pinte und denkt, es liegt am Akzent, dass der Kellner ihn nicht versteht. Dann hält er sich die Nase zu, weil die Franzosen ja sehr nasal sprechen und sagt nochmal une pinte. Und dann kommt jemand anderes an und sagt une pinte, s'il vous plaît und wird sofort bedient. Dann macht er es also genauso, sagt also une pinte, s'il vous plaît, wird bedient und sagt merci beaucoup, monsieur, c'est très gentil, also es ist sehr nett. Bonne soirée, au revoir, à bientôt, also schönen Abend, auf Wiedersehen, bis bald. Und das hört man auch wirklich sehr, sehr oft, wenn ihr in ein Geschäft geht, dann achtet mal darauf, wie oft die Franzosen sich verabschieden. Also dieser höfliche Smalltalk, es gibt ja auch einen französischen Witz, unterhalten sich zwei Franzosen, ça va? Ça va, et vous, ça va, weil ça va heißt ja sowohl wie geht's, als auch mir geht's gut. Das heißt, das ist wirklich was, was man oft hört. Ça va, oui ça va, et toi, ça va. Tipp Nummer 14. Manchmal bekommt ihr die Rechnung schon mit dem Getränk. Das liegt einfach daran, dass es einen schnellen Wechsel gibt, dass manche auch wirklich schnell wieder los wollen und dann ganz froh sind, wenn sie sofort die Rechnung dazu bekommen, wenn man jetzt wirklich nur 10 Minuten oder 20 Minuten, was häufig vorkommt, in Paris vor allem, einen Kaffee trinkt und dann kriegt man eben schon gleich die Rechnung dazu, lässt die 2,50 Euro liegen und geht wieder. Tipp Nummer 15. Es gibt in Frankreich kein Pfand. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine Wasserflasche trinkt, wenn man auf einem Städtetrip ist und eine Wasserflasche dabei hat, dann schmeißt die einfach weg. Es gibt also kein Pfand. Auch wirklich auf gar keine Flaschen. Weder auf Bier noch auf, in Deutschland gibt es ja da irgendwie eine Unterscheidung von 2 oder 3 unterschiedlichen Getränken. Glasflaschen sind, glaube ich, 8 Cent, eine Cola 25 Cent und ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwas anderes gibt. Also jedenfalls gibt es einfach gar kein Pfand in Frankreich. Tipp Nummer 16 und jetzt höre ich auch auf mit den Tipps. Ich hoffe, ihr habt alles mitgeschrieben und ansonsten ist ja der Vorteil von einem Podcast im Gegensatz zu Live-Formaten, dass man sich's nochmal anhören kann. Meidet die Mittagshitze. La sieste, oder in Italien sagt man ja siesta. Die Franzosen machen oftmals nach dem Mittagessen la sieste, also ruhen sich aus und meiden die Mittagshitze. Und noch Tipps gegen Hitze habe ich letztens von Passport_CRIS von Christina, die auch sehr viel Paris-Content postet, bei Instagram gesehen, dass sie eine Umfrage gestartet hat. Was macht ihr jetzt gegen die Hitze? Und da wurde empfohlen, dass man gut ins Museum gehen kann, da ist meistens eine Klimaanlage, dass man sich diese Wassersprays, die es gibt, um sich abzukühlen, wir haben gerade so eins von Avène zum Beispiel, kriegt man auch in der Apotheke, in den Kühlschrank legen kann, dass man tagsüber alles abdunkelt in der Ferienwohnung im Hotel oder in seiner eigenen Wohnung, wenn man in Paris wohnt und dann erst abends die Fenster aufmacht, dass man sich die Haare wäscht und mit nassen Haaren rumläuft, dass man ein kaltes Fußbad nimmt oder was noch länger kühl hält, sind Kühlpacks auf die Füße zu legen. Kleidung in den Kühlschrank hat auch einer als Tipp geteilt. Kalt duschen, klar, der Klassiker. Eis essen, kühle Drinks im Schatten zu sich nehmen oder in Parks. Viel Wasser trinken natürlich. Tee, da hat sie dazu geschrieben, klappt zwar, aber oh je, es fühlt sich so falsch an bei der Hitze, etwas Heißes zu trinken. Oder natürlich Ventilatoren. In der Folgenbeschreibung steht ja als Frage formuliert, dass die Franzosen alle mit einem Baguette unterm Arm rumlaufen und mit einem Beret auf dem Kopf. Das mit dem Beret stimmt nicht oder zumindest noch ein bisschen in Pau und in Bern in der Region, von der ihr auch in der nächsten Folge noch mehr hören werdet von der Region. Ich dachte ja, die Baskenmütze kommt aus dem Baskenland, liegt ja auch irgendwie nahe. Aber das stimmt gar nicht. Da gibt es auch eine sehr lustige Carambolage-Folge dazu. Die verlinke ich euch auch mal in der Folgenbeschreibung. Es geht da um Hans Biedermann aus Buxtehude, der auf dem Platz vor dem Louvre steht und wissen will, wie man von da zum Musée d'Orsay kommt. Aber er sieht überall nur Touristen und denkt, wenn er Leute mit Baskenmütze anspricht, dann müssen das doch Franzosen sein. Es stellt sich dann aber raus, dass das alles deutsche, frankophile Intellektuelle sind. Und dass in Wirklichkeit die Baskenmütze aus den Pyrenäen kommt und nicht aus dem benachbarten Baskenland. Und um noch beim Klischee mit dem Baguette zu bleiben, kauft euch, wenn ihr euch Baguette in der Bäckerei kauft, eine Tradition oder Tradie. Denn dann habt ihr keine Zusatzstoffe drin. Also in einer Tradie könnt ihr euch sicher sein, dass da wirklich nur Mehl, Wasser, Salz und Hefe drin ist. Also es dürfen wirklich nur diese vier Zutaten verwendet werden. Das war's. Meistens kostet die Tradie 15 oder 20 mehr als eine normale Baguette. Als ein normales Baguette. Da merkt man jetzt schon, dass ich wieder Französisch denke. Une Baguette und zurück übersetze eine Baguette. Noch eine Sache, die wirklich gerade eben erst passiert ist. Meine Mama kam mit einem Baguette und zwei Croissants aus der Bäckerei zurück und hat mir erzählt, dass sie gesehen hat, wie vor ihr die Leute eine Tradition gekauft haben und als sie dran war, hat sie dann auch gesagt, une baguette, ohne s'il vous plaît. Dann hat sie mir gesagt, warum hast du mir das denn nicht gesagt, dass man immer s'il vous plaît hinterher sagen muss. Jetzt denken die, ich bin unhöflich. Aber jedenfalls hat sie dann ein normales Baguette bekommen und keine Tradie. Die anderen hatten allerdings eine Tradition bestellt. Sie hat dann übrigens noch très croissant bestellt, also wollte trois croissant bestellen, drei, hat dann aber nur zwei bekommen, konnte sich dann aber nicht ausdrücken, dass eben eins fehlt und dass sie eigentlich auch lieber das andere Baguette genommen hätte. Ja, sowas passiert natürlich gerade als Tourist, wobei man ja zur Not auch mit Zeichensprache weiterkommt. So, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen aus dieser Folge und von den Tipps und fühlt euch jetzt ein bisschen vorbereitet auf euren Frankreich-Urlaub. Für alle, die in dieser Folge konkrete Reisezielempfehlungen erwartet haben, das hört ihr in der nächsten Folge und speziell zu Paris wird es auch nochmal eine eigene Folge geben. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Sommer. Macht's gut. J'espère que tout va bien. Ça va? Ça va. Ça va, ça va. À bientôt. Bonne journée et au revoir. Ich habe eine kleine Tochter, die ist fast eins. Competitiveness. Für Lupin-Fans. Für Lupin. Für Les Automobil.
Nochmal, also die nächste Geschichte. Nein, das ist auch kacke. Moment. Es gibt noch eine Geschichte, na, das passt vielleicht nicht für deinen Schnitt, ne? Hm, das ist auch doof. Moment, kann nicht mehr. Eine Geschichte ist gar nicht mir selbst passiert, sondern einer Freundin von mir.